SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Eine Armee für die EU. Nach der Wahl von Donald Trump denken einzelne Politiker in Brüssel laut über eine VU nach. Eine Verteidigungsunion. Ein Monat U-Haft für 12-Jährigen. Auch wenn es das Gesetz nicht vorsieht, habe die Genfer Staatsanwaltschaft richtig gehandelt, sagt das Bundesgericht. Hanf hilft bei Schmerzzuständen. Für die Zulassung als Heilmittel für alle kämpft der Berner Cannabisforscher Rudolf Brenneisen. Warum, erklärt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Maybrit Horlacher, sie hat die Nachrichten.
Für Kinder zwischen 10 und 15 Jahren darf in begründeten Fällen Untersuchungshaft angeordnet werden. Sie ist jedoch nur zulässig, wenn keine anderen geeigneten Maßnahmen zur Verfügung stehen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Zu beurteilen war ein Fall aus Genf. Dort wurde Ende 2013 ein ungefähr 12-jähriger Knabe in Untersuchungshaft gesetzt. Später wurde er unter anderem wegen versuchten Diebstahls schuldig gesprochen, jedoch zu keiner Strafe verurteilt. Wer seine Partnerin oder seinen Partner wechselt, soll sich schützen und beim Safer Sex bleiben. Das ist das Motto der neuen Kampagne, mit der das Bundesamt für Gesundheit BAG zum Thema sexuell übertragbare Infektionen informieren will. Diese nehmen laut dem BAG zu. So sei letztes Jahr die Zahl der Tripperfälle um 23% gestiegen. Bei Syphilis betrug die Zunahme 7%. Ein häufiger Wechsel des Sexualpartners erhöhe das Risiko einer Ansteckung, schreibt das BAG. Die Kampagne dauert 3 Wochen und umfasst Plakate, einen Kurzfilm sowie Anzeigen in Online-Medien. Ab dem nächsten Jahr erhalten die privaten Kunden der PostFinance weniger oder gar keinen Zins mehr auf ihren Guthaben. Die PostFinance reagiert damit laut eigenen Angaben auf die Entwicklung an den internationalen Märkten. Wer als Privatkunde mehr als 1 Million Franken auf dem Konto hat, muss erstmals einen Negativzins bezahlen. Dies sei eine Folge der Negativzinsen, die die Nationalbank verlange, schreibt die PostFinance. Letztes Jahr sind weltweit fast 6 Millionen Kinder gestorben, noch bevor sie 5 Jahre alt waren. Zwar sei die Kindersterblichkeit seit dem Jahr 2000 deutlich zurückgegangen, schreiben Forschende im Fachmagazin The Lancet. Der Rückgang verteile sich aber ungleich auf der Welt. 60% der Fälle entfielen auf nur 10 Länder, die Hälfte von ihnen seien in Afrika. In den ärmeren Ländern gäbe es rund 10-mal so viele Fälle wie in reicheren Ländern. Häufige Todesursachen seien Lungenentzündungen oder Komplikationen bei Frühgeburten. In der Türkei ist der Herausgeber der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet festgenommen worden, wie das Medium auf seiner Internetseite mitteilt. Akin Atalay sei aus Deutschland in die Türkei gereist und bei seiner Ankunft am Flughafen in Istanbul von Polizisten abgeführt worden. Erst letzte Woche hatten die Behörden 9 Journalisten von Cumhuriyet festnehmen lassen, unter ihnen den Chefredaktor. Seit dem Putschversuch vom Juli sind laut der türkischen Journalistenvereinigung 170 Zeitungen geschlossen und mehr als 100 Journalisten festgenommen worden. Das chinesische Internet-Einkaufsportal Alibaba hat einen neuen Rekord aufgestellt. Innerhalb von nur 5,5 Minuten wechselten auf der Plattform Waren für 1 Milliarde US-Dollar die Besitzer. Das gab das Unternehmen auf Twitter bekannt. Zu erklären ist dies mit dem heutigen 11.11., dem chinesischen Tag für Singles. An diesem Tag bieten Online-Händler ihre Waren mit Rabatten von bis zu 50% an. Vor dem Saisonstart in verschiedenen Schweizer Skigebieten warnen Fachleute vor einer relativ hohen Lawinengefahr. Insbesondere Wintersportler, die sich neben die Pisten begeben, sollten sich über die Gefahr informieren, schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Mit spontanen Lawinen müsse vor allem vom östlichen Berner Oberland bis in die Urner Alpen gerechnet werden. Und damit der Blick aufs Wetter. Heute ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 6 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber auf 700 bis 500 Meter. Im Süden kommt Nordwind auf und die Sonne setzt sich allmählich durch bei 11 Grad. Morgen ist es im Norden veränderlich bewölkt und kaum mehr nass. Im zentralen Wallis, in Teilen von Nord- und Mittelbünden sowie im Engadin scheint die Sonne zeitweise, im Süden ganztags.
Kinder einsperren, klarer Fall, das darf man nicht. Und tatverdächtige Kinder einsperren, da ist der Fall schon nicht mehr so klar. Die Genfer Staatsanwaltschaft zum Beispiel meint, in schweren Fällen wäre es schockierend, wenn man das nicht tun dürfe, und steckte darum einen Roma-Jungen, der gestohlen hatte, in Untersuchungshaft. Das Jugendstrafrecht ist in dieser Frage höchst unklar. Darum hat das Bundesgericht nun einen Grundsatzentscheid gefällt. Kinder ab 10 Jahren dürfen in Untersuchungshaft gesetzt werden, unter gewissen Auflagen. Sascha Buchbinder.
Es gibt Geschichten, die ereignen sich über Weihnachten und trotzdem haftet ihnen rein gar nichts Tröstliches an. Am 9. Dezember 2013 hat die Genfer Polizei einen Roma-Buben festgenommen. Der 12-Jährige erklärte, seine Eltern lebten in Rumänien. Er gehe nicht zur Schule, sondern lebe mit seiner Großmutter in einem Camp in Frankreich. Der Junge war wegen Einbrüchen zur Fahndung ausgeschrieben und er bestätigte, dass er zum Auskundschaften nach Genf gekommen sei. Die Genfer Justiz verhängte Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Und so verbrachte der Junge einen ganzen Monat in Untersuchungshaft. War das richtig? Die Höchststrafe für Kinder unter 15 Jahren ist soziale Arbeit von 10 Tagen. Gefängnisstrafen für Kinder sieht das Jugendstrafrecht nicht vor. Und so sprach der Jugendrichter den 12-Jährigen zwar des versuchten Diebstahls schuldig, verhängte aber keine Strafe und ordnete auch keine Platzierung in einem Heim an. Der Anwalt des Jungen rief das Bundesgericht an. Er meinte, Gefängnis sei erst für Jugendliche ab 15 Jahren zulässig. Das stehe im Gesetz und auch internationale Konventionen würden Gefängnisstrafen verbieten. Der Genfer Staatsanwalt dagegen erklärte, es wäre schockierend, wenn man ein Kind, das eine schwere Straftat verübt haben soll, nicht in Untersuchungshaft nehmen könnte. Das Bundesgericht tat sich schwer mit dem Fall, weil im entsprechenden Artikel des Jugendstrafrechts keine Alterslimiten genannt werden. Nach längeren Erwägungen kommt das Gericht aber zum Schluss, hätte die Politik verhindern wollen, dass Kinder in Untersuchungshaft gesetzt werden, dann stünde das ausdrücklich im Gesetz. Deshalb sei Untersuchungshaft bei Tatverdächtigen ab 10 Jahren zulässig. Der Anwalt des Jungen, Boris Lascher, meint, das Bundesgericht habe ganz klar ein politisches Urteil gefällt.
C'est principalement une décision politique qui a pris le tribunal fédéral, c'est de la politique pénale.
Wichtig sei aber, dass die Einsperrung laut Bundesgericht nur ausnahmsweise in Extremfällen anwendbar sei.
Pour moi, c'est l'élément le plus important à retenir de cet arrêt du tribunal fédéral, en ce sens que c'est l'exception de l'exception, cette détention préventive des moins de 15 ans.
Wobei, Hauptgrund war Fluchtgefahr. Begründet wurde sie damit, dass der Junge keinen Ausweis hatte und dass seine Eltern im Ausland lebten. Generell ist in Genf Fluchtgefahr der Hauptgrund für U-Haft. Anwalt Lasch allerdings meint, es komme eher selten vor, dass Jugendliche für Verbrechen in die Schweiz geschickt werden.
La majorité des gens qui sont en détention préventive à Genève sont des jeunes qui ont commis des faits graves et qui sont souvent récidivistes.
Die große Mehrheit der über 15-jährigen Jugendlichen in U-Haft, das seien Wiederholungstäter oder Mitglieder einer Jugendbande. Bleibt das Problem, dass Untersuchungshaft verhältnismäßig sein muss. Wenn die Haft später aber weder an eine Strafe noch an eine Maßnahme angerechnet werden kann, muss sie entschädigt werden. Der Verteidiger verlangt 200 Franken pro Tag der einmonatigen Haft. Die Genfer Justiz muss nun darüber entscheiden.
Unerwünschte Nebenwirkung oder wie der linke Bernie Sanders Donald Trump zum Sieg verholfen hat. Imam-Ausbildung im Kanton Zug. Wie türkische Imame lernen, Gläubige in Schweizer Spitälern zu betreuen. Und I'm your man. Diesen Mann, Meister der Melancholie, Leonard Cohen, begleiten wir zum letzten Mal. Ein Abschied im Rendezvous. Dass Donald Trump neuer US-Präsident ist, hat auch mit den Bundesstaaten rund um die großen Seen zu tun. Dort, wo einst die Industrie blühte und wo sie heute vielerorts nur noch vor sich hin rostet. Trump hat nämlich das Kunststück geschafft und mit dem sogenannten Rostgürtel eine Region gewonnen, deren Bevölkerung eigentlich demokratisch wählt. Wer diesen Coup verstehen will, der kommt nicht umhin, die Wähler des Sozialdemokraten Bernie Sanders anzuschauen. Aus den USA, Beat Saltermann.
Bernie Sanders schimpft seit Jahren gegen internationale Handelsverträge. Auch im Vorwahlkampf gegen Hillary Clinton waren sie für ihn ein zentrales Thema.
On the other hand, Secretary Clinton supported NAFTA. She supported permanent normal trade relations with China. Those agreements have cost us millions of jobs as a nation.
Die Abkommen hätten in den USA Millionen von Arbeitsplätzen in der Industrie gekostet, sagte er an einer Wahlkampfveranstaltung. Donald Trump hat seine Meinung zu vielen Themen oft geändert, aber nie, wenn es um die US-Handelspolitik geht. Im Gegensatz zu traditionellen Republikanern teilt er in diesem einen Bereich die Meinung Sanders.
As Bernie Sanders said, Hillary Clinton voted for virtually every trade agreement that has cost the workers of this country millions, millions of jobs.
Und beide schieben die Schuld an den schlechten Handelsverträgen Bill und Hillary Clinton in die Schuhe. Eine Botschaft, die im sogenannten Rostgürtel auf fruchtbaren Boden gefallen ist. So bezeichnet man die Gegend um die großen Seen. Dort ist die Großindustrie angesiedelt, Autos, Maschinen, Stahlindustrie. Und tatsächlich sind dort in den letzten Jahren Millionen von gut bezahlten Industriestellen gestrichen worden, weil sie in Billiglohnländer ausgelagert wurden, aber auch, weil es sie wegen der Automatisierung nicht mehr braucht. Schon in den Vorwahlen hatte Hillary Clinton im Rostgürtel einen schweren Stand. Sie verlor die Bundesstaaten Michigan und Wisconsin an Sanders. Man glaubte ihr nicht, dass sie nun plötzlich gegen Handelsverträge sei, wie sie behauptete. Trump versuchte immer wieder, die Sanders-Anhänger auf seine Seite zu ziehen.
To all of those Bernie Sanders voters, we welcome you with open arms.
Trump bereiste den Rostgürtel oft. Clinton glaubte, diese Staaten auf sicher zu haben. Sie täuschte sich. Michigan, Wisconsin, Ohio und Pennsylvania gingen in der Wahlnacht an Trump. Jetzt zeigen erste Zahlen, die weißen Arbeiterinnen und vor allem die weißen Arbeiter haben Trump stark unterstützt. Familien, deren Angehörige Mitglied einer Gewerkschaft sind, haben deutlich öfter als sonst republikanisch gestimmt. Und unter diesen Stimmen hat es auch zahlreiche, die in den Vorwahlen an Sanders gingen. Eine Schmach sei das für die Demokraten, sagte Bernie Sanders gestern gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Das hätte der Partei nie passieren dürfen. In den kommenden Wochen müssen die Parteistrategen in Washington wohl über die Bücher gehen und sich überlegen, wie sie diese wichtigen Wählerinnen und Wähler aus der unteren Mittelklasse zurückgewinnen können.
Beat Saltermann aus den USA und damit nach Europa. Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten könnte vor allem in einem Bereich große Auswirkungen auf Europa haben, bei der Verteidigungspolitik. Trump hat im Wahlkampf gesagt, dass er die NATO weniger stark unterstützen werde und er hat auch angetönt, dass er auf Präsident Putin zugehen werde. Das könnte die Europäer dazu zwingen, bei der Verteidigung enger zusammenzuarbeiten. Gibt es denn schon bald eine EU-Armee? EU-Korrespondent Oliver Washington.
Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, ging nach der Wahl von Donald Trump sogleich in die Offensive.
Die Amerikaner, denen wir viel verdanken, die werden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer sorgen. Das müssen wir schon selbst tun und deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf in Sachen europäische Verteidigungsunion bis hin zu dem Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee.
Solche Vorstöße sind nicht neu. In der Vergangenheit scheiterten sie jeweils am Widerstand der Mitgliedstaaten. Diese wollten ihre Unabhängigkeit in militärischen Fragen nicht aufgeben. Doch nun dürfte die Wahl von Trump tatsächlich einiges verändern, sagt zum Beispiel Nick Whitney vom European Council on Foreign Relations. Vor allem Trumps Aussage, mit Putin enger zusammenarbeiten zu wollen, dürfte die Europäer nervös machen.
I think that Europeans will get the uncomfortable feeling that their future is being decided over their heads between Moscow and Washington. In accordance with values that they're not comfortable with.
Bereits nach der Brexit-Abstimmung nutzten Deutschland und Frankreich die Gunst der Stunde und präsentierten Vorschläge für eine engere Zusammenarbeit. Zwei Punkte stehen im Zentrum. Erstens sollen die EU-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben untereinander koordinieren und zweitens wollen Frankreich und Deutschland ein permanentes Hauptquartier für EU-Militärmissionen installieren. In den letzten Wochen schlossen sich auch Italien und Spanien und verschiedene kleinere Mitgliedstaaten dieser Initiative an. Nächsten Montag werden die EU-Verteidigungsminister über die deutsch-französische Initiative diskutieren. Interessant wird sein, wie sich nach dem Sieg Trumps beispielsweise Polen verhalten wird. Der größte osteuropäische Mitgliedstaat wehrte sich bis anhin gegen eine engere europäische Zusammenarbeit und setzte voll auf die NATO und die Amerikaner. Doch glaubt Stephen Blockmans vom Center for European Policy Studies, dass Warschau nun umdenken werde.
With the rhetoric coming now from the States, it is clear that NATO to the Poles may not offer the guarantees that it is looking for vis-à-vis Russia.
Doch es geht um mehr als lediglich um eine Koordinierung der Verteidigungsausgaben und ein permanentes Hauptquartier. Wenn die Amerikaner die NATO weniger stark unterstützen, werden die Europäer einspringen müssen. Beide, Nick Whitney und Stephen Blockmans, gehen danach davon aus, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben aufstocken müssen. Damit werde Europa auch strategisch unabhängiger vom neuen Mann im Weißen Haus. Die EU würde sich so schrittweise einer sogenannten Verteidigungsunion annähern. Aber von einer gemeinsamen europäischen Armee, wie sie Juncker auch fordert, wäre sie noch weit entfernt. Eine solche würde ganz grundsätzliche Souveränitätsfragen aufwerfen. Denn dann würden nicht mehr die Mitgliedstaaten über den Einsatz ihrer Soldaten entscheiden, sondern das EU-Parlament würde über Krieg und Frieden befinden. Blockmans spricht vom Traum eines alten EU-Turbos und Nick Whitney zitiert eine Aussage von Stalin, als dieser mal fragte, wie viele Divisionen hat eigentlich der Papst?
And I'm inclined to ask the president of the European Commission, how many divisions does he have?
Und wie viele Divisionen hat der Präsident der EU-Kommission? Natürlich keine. Juncker habe zu einer europäischen Armee eigentlich nichts zu sagen, stattdessen mische er sich mit einer ungeschickten Forderung in die Hoheit der Mitgliedstaaten ein und gefährde so auch die Verteidigungsunion.
Oliver Washington. Die überraschendsten Zahlen zu den US-Wahlen haben wir übrigens für Sie zusammengestellt online auf srf.ch/news. Spätestens seit der Verhaftung eines äthiopischen Imams in Winterthur stehen die islamischen Geistlichen unter vermehrter Beobachtung. Radikalisieren sie die Gläubigen in den Moscheen oder versuchen sie, sie zu integrieren in das Wertesystem der Schweiz? Das könnten und müssten sie nämlich, finden viele Fachleute. Allerdings geht das nur, wenn die Imame die Schweiz auch gut genug kennen, was allerdings oft nicht oder zu wenig der Fall ist. Darum bietet das Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg seit neuem Weiterbildungen für Imame an, zum Beispiel zum Thema Spitalseelsorge. Elmar Plotzer war dabei.
Jetzt noch etwas bei den großen Spitälern sind die Intensivstationen.
Kurstag 2 im Aufenthaltsraum der türkischen Moschee in Bar im Kanton Zug. 20 Imame aus verschiedenen Teilen der Schweiz hören dem reformierten Theologen Pascal Mösli zu. Er hat jahrelange Erfahrungen als christlicher Seelsorger am Berner Inselspital. In seinem Vortrag informiert er die Imame, die alle aus der Türkei stammen und dort zu Geistlichen ausgebildet wurden, über das Schweizer Gesundheitswesen, über Abläufe im Krankenhaus, die Rechte von Patienten. Es sei wichtig, dass sich vermehrt islamische Geistliche um muslimische Patienten in den Spitälern kümmern wollten, findet Pascal Mösli.
Weil die persönlichen Fragen, die religiösen und spirituellen Fragen, sind immer auch Fragen, die mit der eigenen Heimat zu tun haben, mit der eigenen Kultur, woher ich komme. Und am besten ist es, wenn ich mit jemandem unterwegs sein kann, der in dieser gleichen Kultur verwurzelt ist und mit mir meine Sprache sprechen kann.
Mösli macht in seinem Vortrag aber auch deutlich, wo die roten Linien bei der Spitalseelsorge liegen. Missionieren sei im Spital absolut tabu, betont er. Solche Vorträge seien sehr wertvoll, sagt Bilal Yildiz, Imam aus Zürich-Schwammendingen, der am Kurs teilnimmt. Er selber habe bereits Erfahrungen als Gefängnisseelsorger und möchte künftig auch als Spitalseelsorger tätig sein.
Wir als muslimische Seelsorger, wir wollen einfach unsere Berufskollegen, christliche Seelsorger, profitieren, auch viel lernen, ja.
So habe er am Kurs viel erfahren über die Methoden der Spitalseelsorge. Mittagspause, kurzes Innehalten. Die Imame versammeln sich zum gemeinsamen Gebet. Dass die Universität Freiburg gerade für Imame-Kurse anbiete, sei wichtig, denn die Geistlichen spielten eine wichtige Rolle bei der Integration von Muslimen, sagt die Religionswissenschaftlerin Andrea Lang, die den Kurs organisiert hat.
Sie sind theologisch ausgebildet, bringen daher auch die nötigen Kompetenzen mit. Sie werden auch von Seiten der Behörden als Ansprechpersonen wahrgenommen. Daher ist es wichtig, dass man gerade mit den Imamen im Gespräch bleibt und sie auch in ihrer Arbeit stärkt und bestärkt.
Am Nachmittag wird viel diskutiert, zumeist auf Türkisch oder mit Hilfe eines Übersetzers. Es kommen auch schwierige Fragen auf. Darf ein Imam einer kranken oder gar sterbenden Patientin tröstend die Hand auf die Schulter legen? Nein, finden einzelne streng konservative Imame, die am Kurs teilnehmen. Die religiösen Vorschriften erlaubten außerhalb der Familie keine Berührungen zwischen den Geschlechtern. Doch findet die Mehrheit der Kursteilnehmer. Hauptziel der Religion sei es, den Menschen zu helfen. Da müsse man etwas offener sein. Integrationspolitisch sind das wichtige Diskussionen. Dass die islamische Seelsorge an Schweizer Spitälern ausgebaut und verbessert werden soll, da sind sich alle einig am Workshop in Baar. Doch wo jetzt die Prioritäten liegen, da gehen die Meinungen auseinander. Imam Hassan Sivri aus Winterthur wünscht sich, dass es für muslimische Spitalpatienten einfacher wird, islamisch zubereitetes Halal-Essen zu erhalten. Dagegen ortet der Zürcher Imam Bilal Yildiz das Hauptproblem bei den eigenen Leuten. So seien die Sprachprobleme eine große Barriere.
Wir müssen einfach zuerst diese Barriere einfach überschreiten. Ja? Und das erste ist Sprachprobleme, das heißt die Kontaktprobleme. Ja, zweitens die Finanzierung, wie wird das finanziert, oder? Das ist auch das zweite Problem, finde ich. Ja.
Gerade die Sprache ist wichtig für Spitalseelsorger, denn sie müssen nicht nur mit den Patienten, sondern auch mit Ärzten und dem Pflegepersonal kommunizieren können. Und viele Imame, die in der Deutschschweiz tätig sind, sprechen kaum oder nur schlecht Deutsch. Hier besteht noch großer Handlungsbedarf.
Elmar Plotzer, die Imame, die Sie getroffen haben an diesem Workshop, kommen alle aus der Türkei, sind dort ausgebildet worden. Vereinzelt gehen ja auch Muslime aus der Schweiz ins Ausland und lassen sich dort ausbilden. Wie ist das eigentlich geregelt? Welche Voraussetzungen muss jemand erbringen, damit er in der Schweiz predigen kann und sich um die Gläubigen kümmern darf?
Also wenn ein Imam aus einem Drittstaat in die Schweiz kommen will, um hier eben explizit als Imam zu arbeiten, dann braucht er eine Bewilligung von den kantonalen Behörden und vom Staatssekretariat für Migration. Es ist natürlich wichtig, dass er die entsprechenden religiösen Qualifikationen mitbringt, aber er muss auch die Schweizer Gesetze und die Schweizer Verfassung anerkennen. Und gelegentlich kommt es auch vor, dass mit Imamen zum Beispiel eine Integrationsvereinbarung getroffen wird. Sprachkurse können da zum Beispiel dazugehören.
Wie weiß man eigentlich, welches Gedankengut diese Imame dann in die Moscheen bringen und dort verbreiten?
Ja, Sie sprechen die Extremismusprävention an und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema in diesem ganzen Verfahren. Wenn es Hinweise gibt, dass ein Imam eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist oder eben extremistisches Gedankengut verbreitet, dann wird er genauer überprüft vom Nachrichtendienst, von den Polizeibehörden und es ist auch schon vorgekommen, dass denn einem Imam eben die Einreise in die Schweiz verweigert wurde. Allerdings gibt es hier ein Problem. Das ganze Verfahren, über das wir jetzt gesprochen haben, das gilt eben für jene Personen, die eben explizit als Imame in die Schweiz kommen, offiziell, wie zum Beispiel auch diese türkischen Imame, die wir am Workshop in Baar getroffen haben. Es gibt aber viele Imame, die aber eben auf einem anderen Weg in die Schweiz kommen, zum Beispiel via Asylverfahren, durch die Personenfreizügigkeit, durch Familiennachzug, die dann eben hier in der Schweiz sind und dann auf einmal anfangen, eben als Imame tätig zu sein. Und hier ist natürlich die Kontrolle viel schwieriger.
Um dieses Problem zu entschärfen, bilden ja einige deutsche Universitäten selbst Imame aus, damit eben diese Prediger Deutsch sprechen und auch Werte vermitteln, die sich mit der deutschen Verfassung vereinbaren lassen. Welche Erfahrungen macht denn Deutschland mit der Imamausbildung im eigenen Land?
Also die Idee in Deutschland ist ja, dass eben die Integration so noch weiter verbessert wird von den Imamen, indem man sie selber ausbildet. Eine abschließende Bilanz zu ziehen ist noch schwierig, weil dieses Programm, das wurde vor 5 Jahren an 4 deutschen Universitäten gestartet. Was man sagen kann, das Interesse ist groß. Zum Beispiel soll nächstes Jahr auch an der renommierten Humboldt-Universität in Berlin ein Institut für Imam-Ausbildung eröffnet werden. Also das Interesse ist ganz klar da. Man muss aber auch sagen, dass es gelegentlich natürlich zu Konflikten kommt. Die Universität im westfälischen Münster. Der Professor, der da für die Imam-Ausbildung zuständig ist, ist ein ausgeprägter Reformmuslim. Und es gab da große Diskussionen und scharfe Kritik von Seiten der islamischen Dachorganisationen. Die fanden ja, dieser Mann, der ist viel zu liberal in seinen Positionen bei der Ausbildung künftiger Imame. Also einen gewissen Diskussionsbedarf, den gibt es da schon noch.
Die Universität Freiburg, bietet zurzeit eine partielle Ausbildung an, hier bei uns, wie eben diesen Kurs zur Spitalseelsorge. Ist denn die vollständige Imam-Ausbildung auch in der Schweiz ein Thema?
Sie ist ein Thema. Es gibt zum Beispiel auch einen parlamentarischen Vorstoß, der vom Bundesrat verlangt, er solle mindestens mal prüfen, welche Möglichkeiten für eine Imam-Ausbildung es geben würde. Der Sicherheitsverbund Schweiz hat in einem Bericht im Sommer die Frage mindestens aufgeworfen. Und nicht zuletzt auch von islamischen Organisationen in der Schweiz wird diese Imam-Ausbildung auch in der Schweiz selber immer wieder gefordert, immer wieder thematisiert. Realistischerweise wird das wohl nicht so schnell gehen in der Schweiz und deshalb denke ich, dass der Weg, den das Islamzentrum der Universität Freiburg geht, mit diesen eben Fortbildungskursen und Weiterbildungskursen für Imame, die eben bereits hier sind, das ist wahrscheinlich im Moment der pragmatische und realistische Weg.
Besten Dank für diese Einordnung, Inlandredaktor Elmar Platzer.
Suzanne takes you down to her place near the river.
Dieser Song hat ihn unter anderem berühmt gemacht, den kanadischen Sänger, Songwriter und Dichter Leonard Cohen. Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben. SRF-Musikredaktor Gerni Jörgler.
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Alles hat einen Riss, aber genau dort dringt das Licht ein. Das ist typisch Leonard Cohen. Mit wenig Worten konnte er Songzeilen schreiben, die mehr waren als nur Songzeilen. Es war Poesie und Philosophie.
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Leonard Cohen als Singer-Songwriter zu bezeichnen, ist zu wenig. Cohen war ein Song-Poet, ein Song-Lyriker. Die Texte müssen länger halten als die Pyramiden von Ägypten. Das war sein Anspruch. Für seinen bekanntesten Song «Halleluja» schrieb er ursprünglich um die 80 Strophen, kürzte es dann auf 6 Strophen runter. In einem Interview mit dem Rolling Stone Musikmagazin bestätigte er, dass es Lieder von ihm gibt, an denen er 15 Jahre lang schrieb. Cohen hatte die Gabe, Lieder zu texten, die zeitlos sind. Fast 30 Jahre alt ist sein Stück «Everybody Knows». Und doch ist es heute aktueller denn je. «The poor stay poor, the rich gets rich, that's how it goes». Everybody knows.
The poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows.
Musikalisch betrachtet sind die Lieder von Leonard Cohen einfach gestrickt und sind deshalb beliebtes Material für andere Künstler, um sie zu covern. Kaum ein Musiker konnte dem hymnischen Charakter der Cohen-Songs widerstehen. Nicht einmal die Country-Legende Johnny Cash, der 1994 Cohens «Bird on the Wire» aufnahm.
Like a bird on a wire.
Und genau dort, wo Johnny Cash sang, in den tiefsten Tiefen der Stimmlagen, dort finden wir auch Leonard Cohen. Seine rauchige, samtene Stimme war sein Markenzeichen. Selbstironisch wie Cohen war, sang er auch: Ich hatte keine Wahl, ich wurde mit einer goldenen Stimme geboren.
I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice.
Leonard Cohen schrieb keine Hits, sondern Songs für die Ewigkeit. Die meisten seiner Lieder waren langsamer als sein Herzschlag, Liebesballaden. Cohen war ein Entschleuniger. Gerade in hektischen Zeiten wie diesen wird uns dieser ruhende Pol fehlen. Zum Glück bleiben uns seine Lieder. Aber vor allem hat Leonard Cohen uns eines gezeigt. Cohen, der Gentleman, hat uns vorgemacht, wie man in Würde, mit Stil, Anstand und Klasse 82 Jahre alt wird.
Gerne hier gleich über Leonard Cohen. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über Cannabis und seine heilkräftigen Wirkungen. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
Kinder zwischen 10 und 15 Jahren dürfen in Ausnahmefällen in Untersuchungshaft genommen werden. Das hat das Bundesgericht im Fall eines 12-jährigen Knaben in Genf entschieden, der unter anderem des Diebstahls verdächtigt worden war. Die privaten Kunden der PostFinance erhalten ab dem nächsten Jahr weniger oder gar keinen Zins mehr auf ihren Guthaben. Privatpersonen, die mehr als 1 Million Franken auf dem Konto haben, müssen erstmals einen Negativzins bezahlen. In der Türkei ist der Herausgeber der oppositionellen Zeitung Cumhuriyet festgenommen worden, wie das Medium mitteilt. Erst letzte Woche hatten die Behörden 9 Journalisten von Cumhuriyet festnehmen lassen, unter ihnen den Chefredaktor.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.